Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Konflikt im Osten der Ukraine weitet sich aus. Ein neuer Brennpunkt der Kämpfe zwischen Separatisten und Armee ist nun die Hafenstadt Mariupol. Mindestens 30 Menschen wurden dort heute nach Angaben örtlicher Behörden getötet, als Raketen auf einem Marktplatz einschlugen. Separatistenführer Sachartschenko sprach vom Beginn einer Offensive gegen Mariupol, der letzten größeren Stadt in der Region, deren Verwaltung noch zur Regierung in Kiew steht.
Eine Trümmerwüste, die die ganze Wucht des Raketenangriffs zeigt. Drei Salven von jeweils 40 Grad Raketen sollen den Markt im Südosten Mariupols und die angrenzenden Wohnhäuser getroffen und das Blutbad angerichtet haben, so der ukrainische Geheimdienst. Familien aus dem Ostteil der Stadt sollen in westliche Bezirke evakuiert werden, wo zur Stunde Notquartiere vorbereitet werden. Wir haben Informationen, dass noch mehr Raketen kommen. Tatsächlich schlagen kurz darauf erneut Raketen ein. Menschen flüchten in sichere Ecken. Während die Kiewer Regierung die Separatisten beschuldigt, weil die Raketen aus deren Richtung gekommen seien, leugnen diese den Beschuss. Allerdings hatte zuvor der Präsident der Volksrepublik Donetsk eine Großoffensive angekündigt. Heute startet die Offensive auf Mariupol. Das Blut dieser Leute und das vieler anderer Ukrainer verantwortet direkt der russische Präsident Putin. Im Osten wurden die ukrainischen Einheiten auch heute an zahlreichen Orten massiv angegriffen. Dieses Bataillon im Norden von Donetsk hatte zwei Tote gestern, musste zwei Positionen aufgeben. Jetzt warten sie auf Artillerieverstärkung, denn ihre Gegner beginnen, sie einzukreisen.
In der vergangenen Nacht haben die Separatisten den Ort Krasny Partisan nur 16 Kilometer entfernt von hier erobert. Und die nächsten feindlichen Panzer sind etwa 3 Kilometer entfernt. Und wie überall an der Front erwartet auch diese Einheit hier einen Angriff in den nächsten Tagen. Hinter dem zur Schau gestellten Optimismus vieler hier verbirgt sich aber, so merken wir, eine spürbar steigende Nervosität bei den meisten dieser Männer.
Einen Tag vor der Neuwahl des Parlaments in Griechenland deutet alles auf einen Erfolg der oppositionellen Syriza hin. Sämtliche Umfragen sagen dem Linksbündnis einen deutlichen Vorsprung vor den regierenden Konservativen voraus. Mit besonderer Spannung warten die internationalen Geldgeber auf das Ergebnis in Griechenland. Syriza-Chef Tsipras hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges den bisherigen Sparkurs Athens zu lockern.
Haben die Wahlforscher recht, könnte es so etwas wie eine Abschiedsrunde gewesen sein, als Regierungschef Samaras heute Mittag über den Syntagmaplatz in Athen ging. Siegeszuversicht sieht anders aus. Samaras hat die von der Troika verlangte Sparpolitik umgesetzt und liegt mehr als 6 Prozentpunkte hinter seinem Herausforderer Alexis Tsipras von der radikalen linken Syriza. Der fordert einen Schuldenschnitt und die Wiedereinführung zahlreicher Sozialleistungen. Die Hoffnung kommt, das Motto seiner Kampagne. Am Tag nach der Wahl wird es keine Troika mehr geben, auch keinen Herrn Samaras mehr und auch nicht die politischen Mächte, die das griechische Volk in die Knie gezwungen haben. Tsipras will bei den Geldgebern über den Schuldenschnitt hinaus um eine Erleichterung der Sparauflagen kämpfen. Das erwarten seine Wähler von ihm, doch wird es wohl, so Politikprofessor Chatzis, nicht leicht werden. Es ist wie wenn ein Kleinwagen und eine Luxuskarosse zusammenstoßen. Der Schaden für den Kleinwagen ist immer der schlimmere. Wahlforscher halten Tsipras Vorsprung für uneinholbar und debattieren jetzt nur noch eine Frage: Alleinregierung oder Koalition? Dass Alexis Tsipras die Wahl wohl gewinnen wird, ist mittlerweile so sicher, dass gestern Abend bereits der Finanzminister der alten Regierung mit seinem voraussichtlichen Nachfolger von Syriza telefoniert hat, um ihnen die Einzelheiten der bevorstehenden Gespräche mit den internationalen Geldgebern einzuweisen. Griechenland steht vor einem Neuanfang.
Auf tagesschau.de finden Sie umfangreiche Hintergründe zur Wahl in Griechenland. Wir beantworten dort auch die wichtigsten Fragen zum Ablauf der Wahl und zum griechischen Wahlrecht. Der Umgang mit der islamkritischen Pegida-Bewegung ist weiter politisch umstritten. Neuen Stoff für die Diskussion lieferte SPD-Chef Gabriel mit einem Überraschungsbesuch in Dresden. Ausdrücklich als Privatmann, so Gabriel, nahm er dort gestern Abend an einer Gesprächsveranstaltung mit Pegida-Anhängern und Gegnern teil. SPD-Generalsekretärin Fahimi hat sich wiederholt gegen einen Dialog mit der Bewegung ausgesprochen. Grüne und Linkspartei forderten, die SPD müsse ihre Haltung zu Pegida klären.
Hier diskutieren sie miteinander. Pegida-Anhänger und Gegner waren in die Dresdner Landeszentrale für politische Bildung gekommen. Unter ihnen auch politische Prominenz aus Berlin. Sigmar Gabriel, SPD-Chef. Als Privatmann sagt er, wolle er zuhören. Auch Pegida-Demonstranten.
Solche Zustände wie zum Beispiel in Berlin, ich kenne das, ich war also früher beruflich öfters mal dort, ich weiß, wie das in Kreuzberg oder Neukölln ist. Und das will ich ganz einfach hier nicht so haben.
Eine Stunde lang diskutierte Gabriel nach der Veranstaltung auch mit Pegida-Anhängern, jedoch nicht mit Organisatoren, wie er ausdrücklich betont.
Aber die normalen Bürgerinnen und Bürger, die da hingehen, die zum Teil berechtigte, manchmal, wie ich finde, auch unberechtigte Sorgen haben. Natürlich müssen wir mit denen reden.
Der Auftritt des SPD-Chefs kommt einem innerparteilichen Tabubruch gleich. Die SPD-Basis beim Neujahrsempfang in Pinneberg, geteilt und überrascht.
Wie finden Sie das?
Ja, das ist aber schwer zu sagen.
Mit solchen Leuten wollen wir nicht reden.
Ich glaube, das sind auch Bürger, die nicht wissen, um was es geht. Und die sollte man auf jeden Fall ansprechen. Ich finde den Schritt, der ist durchaus in Ordnung.
Heftige Kritik üben Grüne und Linkspartei. Gabriel, so der Vorwurf, habe Pegida aufgewertet.
In dem Moment, wo man schon die Frage stellt, kann es einen Dialog geben mit Pegida, tappt man in die Falle, weil man ja damit denjenigen, die Rassismus verbreiten, sie als gleichberechtigte Dialogpartner ansieht.
Dass Gabriel als Privatmann nach Dresden gefahren sein will, zeigt, wie umstritten der Umgang mit Pegida in der SPD ist. Doch wie immer Gabriel seinen Auftritt definiert, er ist Parteichef, er war da, er hat mit Pegida-Anhängern diskutiert. Und deshalb befindet sich die SPD seit gestern Abend in einem Dialog mit Teilen der rechten Protestbewegung.
Bundesaußenminister Steinmeier ist auf seiner viertägigen Nordafrika-Reise in Tunesien mit Mitgliedern der Regierung zusammengekommen. Die Bundesregierung unterstützt das Land bei seinem Übergang zur Demokratie durch eine sogenannte Transformationspartnerschaft. Vor Studenten sprach der deutsche Außenminister über die Gefahr von neuen Feindbildern im Verhältnis zum Islam. Weder in der arabischen Welt noch in Europa dürfe man Demagogen auf den Leim gehen, so Steinmeier.
Zahlreiche Staats- und Regierungschefs, hier Frankreichs Präsident Hollande, sind heute zu Trauerfeierlichkeiten nach Saudi-Arabien gereist. König Abdullah war in der Nacht zum Freitag gestorben. Einen Tag nach der Beisetzung empfing sein Nachfolger Salman die Kondolenzbesucher. Gekommen waren auch der britische Premier Cameron und Prinz Charles. Auch Spitzenpolitiker aus dem schiitischen Iran erwiesen dem sunnitischen König Abdullah die Ehre. Deutschland wird auf Bitten der Bundesregierung von Altbundespräsident Wulff vertreten. Im Jemen droht der Machtkampf zwischen Anhängern der schiitischen Houthi und des zurückgetretenen sunnitischen Präsidenten Hadi zu eskalieren. Erneut haben tausende Menschen gegen die faktische Machtübernahme durch die Houthi protestiert. Am Donnerstag waren Präsident Hadi und seine Regierung zurückgetreten. Im Jemen kämpfen Stämme und Religionsgruppen seit Jahren um die Macht. Das Ringen um Einfluss in der Region zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran heizt die Auseinandersetzungen zusätzlich an.
Die Terrormiliz Islamischer Staat hat offenbar eine japanische Geisel getötet. Ein im Internet veröffentlichtes Video soll den Tod des Journalisten Haruna Yukawa belegen. Die Echtheit des Materials werde derzeit geprüft, teilte die Regierung in Tokio mit. Yukawa war mit einem Kollegen Ende August in Syrien entführt worden. Vor einigen Tagen hatten die Islamisten mit dem Tod der beiden Geiseln gedroht, sollte Japan nicht 200 Millionen Dollar Lösegeld zahlen. In Deutschland rutschen offenbar immer mehr Menschen in die Armut, obwohl sie eine Arbeit haben. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Danach bezogen Ende 2013 etwa 3,1 Millionen Berufstätige ein Einkommen unterhalb der Armutsschwelle, ein Viertel mehr als 5 Jahre zuvor. Viele der Betroffenen könnten ihre Miete nicht rechtzeitig bezahlen und müssten am Essen und Heizen sparen. Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel sind in den vergangenen Wochen 11 Patienten gestorben, bei denen ein multiresistenter Keim nachgewiesen wurde. Wie die Klinikleitung am Abend mitteilte, waren die Bakterien in den meisten Fällen allerdings nicht die Todesursache. Sämtliche betroffene Patienten seien bereits vorher schwer krank gewesen. Zahlreiche weitere Patienten haben sich inzwischen mit dem Krankenhauskeim infiziert.
Bei insgesamt 27 Patienten in der Kieler Klinik ist der multiresistente Keim nachgewiesen worden. 11 sind bislang gestorben. Sie waren alle schwer krank und geschwächt.
Von den 11 verstorbenen Patienten können wir bei 2 Patienten nicht ausschließen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Todesrate und der Infektion mit Acinetobacter. Bei den anderen 9 Patienten können wir sicher sagen, dass sie aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung verstorben sind.
Die Klinik geht davon aus, dass ein Patient bereits am 11. Dezember den Keim eingeschleppt hat. Der 74-Jährige kam krank aus dem Urlaub in der Türkei zurück. 2 Stationen sind seit gestern vorsorglich für Neuaufnahmen geschlossen. Operationen wurden verschoben.
Dass am Montag dann nochmal ein Forscherteam kommen kann, ist sicherlich auch ein wichtiger Schritt, um deutlich zu machen, hier wird nicht nur der normale Weg eingehalten, sondern hier wird wirklich alles unternommen, damit wir möglichst schnell den Keim eindämmen.
Gefährlich wird es, wenn der Keim ins Blut gelangt. Entzündungen können die Folge sein. Der Keim ist nur schwer zu bekämpfen. Er reagiert nicht auf Antibiotika, ist multiresistent. Einen wirksamen Schutz bietet vor allem gründliche Reinigung.
Das ist im Grunde ganz einfach. Wird aber in den Kliniken nicht immer eingehalten, auch weil es einen zunehmenden ökonomischen Druck gibt auf die Kliniken.
Haben Klinikmitarbeiter oder Behörden in Kiel möglicherweise Fehler gemacht? Das versucht nun die Staatsanwaltschaft herauszufinden. Denn viele Fragen sind noch offen.
Vor 70 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten Truppen der Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Zur Erinnerung daran setzt die ARD in diesen Tagen einen Themenschwerpunkt. Auschwitz steht wie kein anderer Ort für den Völkermord durch die Nationalsozialisten. 1 Million Juden wurden dort umgebracht, außerdem Zehntausende Sinti und Roma, Homosexuelle und politisch Andersdenkende.
2 deutsche Polizeischüler in Auschwitz, am selben Ort Trauernde aus Israel. Eine Szene aus der ARD-Dokumentation Ich fahre nach Auschwitz.
In Birkenau war das auch für mich ganz schlimm, als sie da gesungen haben. Da wurde mir halt wieder bewusst, dass die Deutschen es waren und wir standen halt drumherum, obwohl die ja gerade getrauert haben und das war mir auch ein bisschen unangenehm.
Von Menschen hören, die in Auschwitz waren, heute und während des Holocaust. Das macht den Themenschwerpunkt der ARD aus.
Wer sich mit Auschwitz auseinandersetzt, der setzt sich mit den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte auseinander. Und selbst dorthin zu fahren, das ist eine intensive Begegnung. Und das soll ja auch erreicht werden, dass mehr Deutsche dorthin fahren.
Dazu schaltet die ARD Zeitungsanzeigen, eine Internetseite informiert und ruft zu Spenden auf. Viele Hörfunksender der ARD machen mit, WDR5 zum Beispiel mit einem Thementag. Enjoy vom NDR sendet Stolpersteine, Erinnerungen von Zeitzeugen.
Bis heute kann ich nicht loswerden, den Geruch des brennenden Menschen.
Filmstudenten haben die Tondokumente in Kurzfilmen verarbeitet. Am Montag zeigt das erste im Dokumentarfilm Night Will Fall lange verschollene Aufnahmen von der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Eine von vielen Dokumentationen gegen das Vergessen.
Die deutsche Handballnationalmannschaft hat als Gruppensieger das Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar erreicht. Die DHB-Auswahl gewann ihr letztes Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien mit 36:19 und blieb damit in der Gruppenphase ungeschlagen.
Rotation war heute angesagt bei Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson. Die Startsieben ohne Stammspieler wie Uwe Gensheimer oder Steffen Weinhold. Die große Möglichkeit also für Akteure wie Johannes Selin oder Erik Schmidt, sich zu präsentieren. Insgesamt hatte die Partie gegen den Tabellenletzten Saudi-Arabien eher Testspielcharakter. Der kurzfristig nachnominierte Matthias Muscher aus Magdeburg soll Kapitän und Linksaußen Uwe Gensheimer ein wenig mehr entlasten. Das gelang ihm gut. Zur Halbzeit eine lockere 18:8 Führung vor einer wieder einmal nur äußerst spärlich gefüllten Halle in Lusail. Durchgang 2, gleiches Bild, Saudi-Arabien überfordert. Die DHB-Auswahl weiterhin mit Einbahnstraßen, Handball, vor allem Musche in Fahrt. Zwischenzeitlich 3 Tore in Folge von ihm. Er insgesamt mit 11 Treffern, zusammen mit Selin, bester deutscher Werfer. Deutschland siegt 36:19 und trifft nun im Achtelfinale am Montag auf Ägypten.
Simon Schemp ist der Biathlon-König von Antholz. Wie schon im Vorjahr gewinnt der Uhinger Sprint und Verfolgung. In einem packenden Rennen kommen nach dem letzten Schießen 4 Athleten für den Sieg in Frage. Die Entscheidung fällt auf den letzten Metern. Simon Schemp setzt sich knapp gegen den Österreicher Simon Eder durch. Erik Lesser wird Sechster. Der 3. Sieg in Folge für Schemp, der damit seine Führung in der Verfolgungswertung verteidigt.
Starker Schneefall und glatte Straßen haben im Westen Deutschlands tagsüber stellenweise zu Behinderungen und Flugausfällen geführt. Auf den Flughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf kam es zu zahlreichen Verspätungen. Der Flugbetrieb in Düsseldorf kam am Morgen zeitweise zum Erliegen. Schnee und Eis auch im Nordwesten Niedersachsens, wie hier in Osnabrück. Viele Unfälle waren laut Polizei die Folge unvorsichtigen Fahrens mit Sommerbereifung. Die Lottozahlen: 1, 7, 18, 27, 37, 47. Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 25. Januar.
Tiefdruckeinfluss sorgte am Sonntag vor allem in der Südhälfte Deutschlands für Schnee. Richtung Norden beruhigt es sich vorübergehend, bevor sich am Montag von Westen wieder neue Schnee- und Regenfälle ausbreiten. Heute Nacht erreichen die Schneefälle den Osten und Süden. In der Nordwesthälfte gibt's größere Wolkenlücken, besonders in Nordseenähe aber auch noch einzelne Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. Morgen fällt vor allem in der Südhälfte Schnee, an den Alpen zum Teil längere Zeit, in den Niederungen auch Schneeregen oder Regen. Die Sonne zeigt sich am ehesten in Ostseenähe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Heute Nacht 0 bis minus 5, an der Nordsee bis plus 3 Grad. Morgen im Südosten leichter Frost, sonst 0 bis plus 5 Grad. Am Montag im Osten und Südosten zum Teil freundlich, während sich von Westen wieder Schnee und Regen ausbreiten. Am Dienstag schneit es im Südosten, sonst teils freundlich, teils dicht bewölkt, aber nur stellenweise Schneeschauer. Am Mittwoch ziehen dann von Nordwesten schon wieder neue Schnee- und Regenfälle heran.
Um 23.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Wie privat ist der SPD-Chef? Gabriels umstrittenes Gespräch in Dresden. Und tödliche Keime im Krankenhaus. Haben Ärzte und Behörden in Kiel Fehler gemacht? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.